Ja, schönen guten Morgen, ihr Geliebten des Herrn. Fühlt ihr euch geliebt? Gott liebt uns, das ist so. Ja, ihr habt schon gehört, mein Name ist Erika Ströhr. Ich bin in Deutschland geboren, lebe aber seit 14 Jahren in Uganda. Wir haben dort einen sehr interessanten, herausfordernden und gesegneten Dienst. Wir verkünden dort die frohe Botschaft, vorzugsweise in den Gefängnissen, wo eigentlich niemand hingehen mag. Und das hat auch seinen Grund. Dafür hat mich nämlich Gott vorbereitet. Wie Günther schon sagte, bin ich jetzt zu Besuch hier in Wilhelmshaven. Das heißt, ich habe auch meinen deutschen Wohnsitz hierher verlegt und bin eine Freundin, ein Fan dieser Gemeinde. Denn ihr habt eine sehr, sehr schöne Gemeinde hier. Sie heißt Lighthouse und ihr scheint wirklich das Licht des Herrn. Wir sind so herzlich aufgenommen worden und sagen nochmal ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite für die warmherzige Aufnahme hier in der Gemeinde. Es ist immer ein Vorrecht, hier vorne zu stehen und auch eine große Verantwortung. Ich orientiere mich ganz eng am Wort Gottes. Ich werde heute nicht so viel über Uganda und unseren Dienst reden, aber über ein Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und das ist das Thema Vergebung. Ich bin vor über 40 Jahren als Polizei- und Kriminalbeamtin ausgebildet worden und habe eine halbmilitärische Ausbildung noch genossen. Ja, also wie eine Soldatin gleiten, kriechen, robben und schießen, das gehörte alles mit dazu, Orientierungsmärsche im Gelände und all das, was eben damit zusammenhängt. Wir waren die ersten Frauen hier in Niedersachsen bei der Schutzpolizei. Und ich denke, die Männer wollten uns zeigen, dass wir da nicht hingehören. Es war also nicht ganz einfach. Und man konnte das nur mit sehr viel Dickköpfigkeit und festem Willen schaffen. Aber ich habe den Beruf eigentlich recht gerne gemacht. Und ich habe aber auch diesen Beruf ergriffen, ohne im Glauben zu sein. Meine Schwester und ich, wir sind in einer katholischen Kirche groß geworden. Und ich habe lange nicht begriffen, warum Jesus für uns gestorben ist. Das hat mir niemand so in dieser Deutlichkeit gesagt. Und darum habe ich eigentlich immer so gedacht, ich tue mein eigenes. Na, so mag sein, dass es da eine Macht gibt, die größer ist als ich. Von mir aus nenne ich sie auch Gott, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Und so bin ich halt durchs Leben geschippert, bis ich in eine sehr schwere Krise kam und dann zum ersten Mal wieder gebetet habe. Ich wollte mir selbst das Leben nehmen, habe gedacht, es geht nichts mehr und war wirklich am Ende. Und in meinem Beruf ist das sehr gefährlich, weil wir halt bewaffnet sind. Und ich habe aber vorher noch zu Gott geschrien und gefragt, warum hast du mich verlassen? Und das Gute ist, Gott hat geantwortet. Ja, ich habe ihn nicht akustisch gehört, aber in mir war eine intensive Stimme, die sagte, ich habe dich nicht verlassen. Du wolltest von mir nichts mehr wissen. Und ich bin dann an dem Abend eben nicht in den Tod gegangen, sondern ins Bett und habe geschlafen. Und ich glaube, drei Tage und drei Nächte. Ich fand das so interessant. Ich war so erschöpft. Das war ein Burnout und ich konnte lange nicht schlafen. Ich habe dann drei Tage und drei Nächte geschlafen, so wie Jesus im Grab war. Ja? Und bin dann mit neuer Kraft aufgestanden und bin dann an einen Kollegen geraten, der die Bibel gelesen hatte und der mir von Jesus erzählt hat. Dann konnte ich später auch diese Stimme zuordnen und ich bin zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich wusste nicht, dass ich dafür eine Entscheidung treffen muss. Ich habe immer gedacht, das geht automatisch. Ja, wenn ich so, ich bin ja in einer katholischen Kirche groß geworden, dann ist schon alles gut. Ja? Und mein Kollege hat mir deutlich erklärt, dass ich mit dem Mund bekennen muss, dass Jesus mein Herr ist und ihn mit dem Herzen aufnehmen soll. Ja, und er in meinem Leben auch regieren darf. Und das war ganz wichtig, ja, dass dieses Jahr denn da war und ich im Glauben gewachsen bin. Durch das Wort Gottes, das ich sehr liebe und das ich für die Wahrheit halte. Ja, also wir werden heute viel vom Wort Gottes hören und auch durch Begleitung von geistlichen Vätern und Müttern. Wir haben hier auch so einige und darüber freue ich mich auch ganz besonders, weil dann kann auch eine Gemeinde wachsen. Ja, und als ich zum Glauben kam, betete ich das Vaterunser, weil ich kein anderes Gebet kannte, aber das kannte ich. Und da ist drin, vergib uns unsere Schuld. Das konnte ich noch verstehen, so halbwegs, anfangs auch noch nicht. Also als mein Kollege sagte, auch du bist eine Sünderin, habe ich gesagt, ich? Nö. So frei nach Wilhelm Busch, ich tue Recht und scheue niemand, ja, ich kämpfe doch gegen das Böse, ich bekämpfe die Kriminalität, ich bin für die Guten, das sind die Opfer, ja. Aber er hat gesagt, nein, auch du bist eine Sünderin, denn wir sind schon in Sünden geboren, wir sind nicht perfekt und wenn wir ehrlich mit uns selbst sind und uns auch dieses, einfach mal die Gebote vor Augen halten, wie sie gemeint sind, dann erkennen wir, wir sind gar nicht so gut, wie wir glauben, ja, sondern ganz im Gegenteil. Auch wir brauchen Vergebung durch Jesus, denn dafür ist er gekommen. Und als ich das nicht so wirklich glauben wollte und gesagt habe, naja, also so schlimm bin ich auch nicht, oder? Was habe ich denn schon gemacht? Ne? Vielleicht mal ein bisschen falsch abgerechnet bei den Fahrtkosten, ne? Kann ja mal vorkommen. Oder auch mal geflucht sicherlich, so Autofahrer, die können mich unheimlich aufregen, ja. Ah, dieser I, ja, ja. Also, ich habe gedacht, es ist alles okay. Und dann hat mein Kollege mir gezeigt, und das wollen wir heute auch teilen, dass die Bibel ganz klar sagt, Gottes Wort sagt, denn da ist keiner, aber auch nicht einer, der ohne Sünde ist. Keiner, aber auch nicht einer, da steht nicht außer Erika, ja, oder außer Papst Franziskus. Ja. Oder ich gerate, wenn ich mit diesem Thema unterwegs bin, auch immer gerne mal mit den Katholiken aneinander, weil die sagen, aber die Mutter Gottes ist vollkommen rein und ohne Sünde. Dann sage ich immer, nein. Auch sie war und ist ein Geschöpf Gottes und als Geschöpfe sind wir alle nicht perfekt. Ja, als Geschöpfe sind wir wirklich alle gemeint, da ist keiner, aber auch nicht einer, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Das sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, ja, und auch im Alten Testament, im Psalm, hat König David das schon festgestellt, Psalm 14, aber alle haben sich von ihm abgewandt und sind nun verdorben, einer wie der andere. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, nicht ein einziger. Die gute Nachricht ist, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann macht er dich besser, ja? Dann bist du für Gott brauchbar. Dann ist das nicht mehr so krass. Aber erstmal stehen wir davor und müssen bekennen, wir sind alle Sünder. Wir brauchen alle Vergebung. Und wenn man heute Menschen erzählt, du bist ein Sünder, dann gucken die dich an, als wenn du sie nicht alle hast. Ne? Und auch das Wort Sünde, das ist ja eigentlich gar nicht mehr so richtig drin in unserem Vokabular. Allenfalls noch, hoch, ich habe heute wieder gesündigt, ich habe 2 Stücke Kuchen gegessen. Ja. Also das ist damit nicht gemeint. Sondern Sünde ist Zielverfehlung. Zielverfehlung. Wir haben hier eine Zielscheibe, eine 10er Ringscheibe, die nehme ich immer gern als Beispiel, weil ich nämlich genau damit gearbeitet habe, als ich bei der Polizei war. Ich hatte eine Schießausbildung, die war sehr strikt und wenn mein Ausbilder gesagt hat, so Frau Ströhr, du triffst jetzt 10-mal oder 5-mal die 10. Und ich war eine sehr gute Schützin und mit Pistole ist das auch nicht so einfach. Und dann habe ich mich also schön konzentriert und richtig geatmet und die Schüsse losgelassen und dann waren 4 genau in der Mitte und der 5. war so ein bisschen am Rand. Der war in der 9, kratzte die 10 aber an. Und dann sagt mein Ausbilder, nicht bestanden. Ich sage, wieso? Die Aufgabe war 5-mal die 10. Ja, aber der ist doch nah dran, der Schuss. Der ist doch schon fast drin. Und dann hat er gesagt, ja, es mag sein, aber er ist nicht drin. Er ist nur nahe dran. Und dicht daneben ist auch vorbei. Und das kann man wirklich als Sünde sagen. Dicht daneben ist auch vorbei. Wir können das nicht erfüllen, was Gott eigentlich in uns so reingelegt hat und wollte. Durch die Sünde, die in die Welt kam. Ja? Wir sind immer dicht daneben. Wir brauchen Jesus. Ansonsten wäre er für uns am Kreuz nicht gestorben. Ansonsten hätte er nicht sein Leben für uns gegeben und unsere Schuld bezahlen müssen. Sünde ist Zielverfehlung. Und ich habe noch mal so gedacht, einmal sagte eine Frau zu mir, ja, das mag ja sein, Mag ja sein. Aber für mich hätte Jesus nicht so einen grausamen Tod sterben müssen. So am Kreuz mit all diesen Schmerzen und dieser Folter und dem ganzen Blut. Wer die Passion Christi gesehen hat, ich habe es übrigens nicht gesehen, ich kann das nicht anschauen, der weiß, was das bedeutet, dieser Foltertod, den die Römer damals quasi erfunden haben. Ja? Und dann habe ich gesagt, doch, Jesus hat einen hohen Preis bezahlt. Deswegen ist er in der Lage, jede Sünde zu vergeben. Wer wirklich bereut hat, was er oder sie falsch gemacht hat, ja, und wir laden Schuld auf uns im Laufe unseres Lebens. Und da ist sicherlich ein Unterschied zwischen den Menschen in den Gefängnissen in Uganda, die ich vor mir habe, und den Menschen, mit denen ich hier zu tun habe. Aber fest steht, wenn auch sie bereuen, ist auch Gott in der Lage, einen Mord zu vergeben. Eine Abtreibung, ja, Ehebruch, was auch immer unseren Weg kreuzen mag. Gott ist in der Lage, das durch Jesus zu vergeben, weil der Preis so hoch war. Ja, also der Preis musste sein. Schuld muss bezahlt werden. Und wenn sie nicht bezahlt wird, wir haben nochmal das Bibelwort hier, Sünde ist Zielverfehlung, dich daneben ist auch vorbei. In Nummer 3, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das steht auch im Römerbrief. Im Kapitel 6, Vers 23, jeder braucht Vergebung, damit wir ewiges Leben in Jesus haben. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Das heißt, wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, und falls du ihn heute Morgen noch nicht in deinem Herzen hast, bitte komm nachher zu mir, nach der Predigt, ja? Dann beten wir zusammen. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann ist dieses Leben in dieser Welt schon einfacher für uns, weil er uns hilft. Und er gibt uns ewiges Leben bei ihm, wenn wir mal diese Welt verlassen müssen. Wir müssen zwar durch den Tod durch, da müssen wir alle durch. Ja, in 100 Jahren wird es hier niemanden von uns mehr geben. Und vor 100 Jahren gab es auch noch niemanden von uns. Aber wir haben ewiges Leben in ihm. Das ist ein Versprechen. Und diese Vergebung, die ist eben nicht nur für Gefängnisinsassen. Ne? Ich bin ja in Uganda in den Gefängnissen unterwegs. Und wenn ich dann sage, ihr seid alles Sünder, dann nicken die immer schon schön mit dem Kopf. Ne? Ich meine, nicht alle sind jetzt wirklich durch eine Straftat da drin. Es ist ein sehr korruptes Land, Uganda, in dem ich seit 14 Jahren lebe und diene. Man kann auch Menschen mit einem entsprechenden Geldbetrag verleugnen und sie ins Gefängnis bringen. Aber im Endeffekt ist es so, da ist sehr viel Einsicht und sie wissen, dass sie Vergebung brauchen. Wer es meistens nicht weiß, sind die Gefängnisleiter oder Wärter. Und denen muss man das dann nochmal erklären, macht sich damit nicht beliebt, ist aber die Wahrheit. Ja, also alle brauchen Vergebung. So, ich komme zurück zum Vater unser. Jesus ist bereit, uns zu vergeben. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und er setzt uns frei von aller Schuld. Amen. Und wer wirklich mal so gebeichtet hat, wer neu im Glauben gekommen ist, der wird diese Freiheit spüren, die damit verbunden ist. Ja? Dass Jesus uns wirklich frei macht von Sünde und dass wir auch kein perfektes Leben führen müssen. Sondern wir werden wieder sündigen, weil wir nicht perfekt sind. Wir werden wieder irgendjemandem nicht Gutes tun und vielleicht wieder fluchen im Straßenverkehr oder wieder schlecht gelaunt sein und unserer Schwester den Tag schwer machen. Ja? Also das ist ganz normal, weil wir eben nicht perfekt sind. Aber wir dürfen zu Jesus kommen, immer wieder. Als seine Kinder, als Kinder Gottes dürfen wir wieder zu ihm kommen und dürfen uns auch durch das Abendmahl zum Beispiel reinigen lassen. Ja? Das ist also möglich. Aber, jetzt kommt es, das ist mein Hauptthema. Wir kommen zurück zum Vater unser. Da heißt es in dem Text aus Matthäus Kapitel 6, 9 bis 13, wie wir beten sollen. Die Jünger sind also zu Jesus gegangen, mir ging es ja ähnlich, ich habe auch gesagt, oh, wie sollen wir beten? Und wie soll ich beten? Und das Vater unser ist ein sehr tolles Beispiel. Ja? Wir geben Gott die Ehre. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wir bitten also Gottes Reich auf Erden, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ihr Lieben, ich habe in der ersten Zeit, als ich das Vaterunser in diesem Glauben gebetet habe, über diese Stelle immer nur genuschelt oder gemurmelt. Ja? Wie wollen wir vergeben unseren Schuldigern? Und dann bin ich einfach mal weitergegangen in dem Text und habe dann in Vers 14 festgestellt, da steht ja, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergibt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihn aber nicht vergibt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Da habe ich gesagt, Gott, was ist das denn? Du zwingst mich jetzt, andere zu vergeben, die mir bös getan haben. Du weißt offenbar nicht, durch was ich durch bin. Ich wurde schon als Kind missbraucht. Mein Ehemann hat mich betrogen. Ich habe ihn in Flagranti erwischt, als ich zu früh vom Dienst kam. Weißt du eigentlich, wie weh das tut? Das kann ich nicht vergeben, was Menschen mir angetan haben. Und Gott hat gesagt, ich weiß, ich war dabei. Da habe ich gedacht, ja, aber das kann ich nicht. Also sorry, das geht nicht. So schlimm war ich nicht. Ich habe meinen Mann nicht betrogen, er mich. Dem vergebe ich nicht. Der hat meinen Lebenstraum zerstört. Ich wollte Kinder haben. Ich wollte Familie. Habe ich nicht. Nein. Kann ich nicht. Und Gott hat gesagt, du kannst. Denn dies ist keine freundliche Bitte. Ihr Lieben, dies ist keine Bitte von Gott. Es ist ein Kommando. Ja? Und ich als Soldatin, weiß ja, ich muss Kommandos ausführen. Aber ich fühlte mich nicht dazu in der Lage und habe gedacht, warum verlangt Gott so etwas von mir? Wisst ihr, hinter diesem Kommando steht Gottes Liebe. Denn er weiß, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Und er weiß sehr wohl, wie schwer das ist. Ja. Also wenn wir weitergehen im Text, im Hebräer 12, Vers 14 bis 15, da sagt auch wieder Paulus, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Und Joyce Meyer hat mal gesagt, Unvergebenheit ist, als wenn jemand tödliches Gift trinkt und dann glaubt, dass die andere Person stirbt. Ja, und das wird nicht passieren. Ja, das kann ich euch garantieren. Diese bittere Wurzel, die in unserem Herzen steckt, über die wir uns vielleicht manchmal auch gar nicht so richtig bewusst sind, die kann wirklich alles vergiften. Unser ganzes Leben, unseren ganzen Leib sogar. Du siehst manchmal Menschen mit verbittertem Gesichtsausdruck. Ja, das kann sein, dass es auch keine Menschen sind, die, oder nicht Menschen sind, die Jesus kennen und nicht glauben. Die sehen richtig verbittert aus, richtig verkniffen. Und man merkt, da ist einiges im Leben, was nicht in Ordnung ist. Diese Wurzel der Bitterkeit, die deinen ganzen Körper vergiften kann, die lässt deine Gedanken immer um das kreisen, was dir widerfahren ist, was dir jemand angetan hat. Und wenn es vielleicht jemand aus deiner Nähe ist, dann bist du auch in deinem Verhalten so, dass du Begegnung meidest, die Straßenseite vielleicht wechselst. Und ja, es hat Auswirkungen auf jede Beziehung. Und ich weiß, auch aus eigener leidvoller Erfahrung, die Menschen, die einen am schwersten verletzen können, sind immer die, die uns am nächsten sind. Das ist der Ehepartner. Das sind vielleicht die eigenen Kinder, die sich abwenden, die keinen Kontakt mehr haben wollen. Das ist vielleicht die beste Freundin, die einen verraten hat. Das ist vielleicht ein Verwandter, der, als du noch klein und hilflos warst, übergriffig wurde und dich missbraucht hat. Das ist vielleicht der Vater, der dir nicht den Schutz gegeben hat, den du hättest gebraucht, der gesoffen hat und in seinem Suff einfach gar nicht fähig war zu sehen, was los ist. Das ist vielleicht der Vater, der dich misshandelt hat, der dich hat stehen lassen und auf Antwort warten, Stunde um Stunde. Es gibt so viele Möglichkeiten, andere zu verletzen. Manchmal ist uns das nicht mehr wirklich bewusst, wenn wir selbst verletzen, aber fest steht, wir alle gehen durch dieses Leben in einem Prozess, in dem andere uns verletzen. Und Gott sagt ganz klar, vergib. Und wir sagen, kann ich nicht. Zumindest nicht sofort. Und das weiß Gott, weil Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und das ist eben unser Thema heute Morgen. Wenn dir vielleicht nicht bewusst ist, dass du noch nicht vergeben hast, dann frage wirklich den Heiligen Geist, dass er dir das zeigt. Weil es ist unser Verhalten, ja, dass wir immer wieder darüber erzählen, dass wir es nicht loslassen können, dass wir ausweichen, dass wir Begegnungen vermeiden, dass wir nicht mehr in Kontakt sein wollen. Und die Herausforderungen sind groß, aber diesen Schmerz, den spüren wir. Und Gott verlangt auch nicht von uns, dass wir vorschnell vergeben. Ja, der erwartet nicht, dass wir sagen, ach ja, ist schon gut, ich bin ja Christ, ich muss vergeben, alles gut. Nein. Das wäre, als wenn du eine dicke Wunde hast und du pappst da mal eben Pflaster drauf und dann ist okay, ne? Und dann fängt die Wunde nämlich darunter an zu eitern und zu schwären und tut richtig weh. Und du machst dann nochmal was drauf, ja, und ignorierst das wieder und es wird immer schlimmer. Es frisst in dir. Und unsere Aufgabe ist es, damit zu Jesus zu gehen. Der macht das Pflaster ab, das tut weh. Der reinigt die Wunde, das tut noch mehr weh, aber dann verheilt sie. Ja, das ist das, was wir eigentlich tun sollen. Also nicht vorschnell vergeben und auch nicht denken, ich kann das nicht. Das war jetzt echt zu schrecklich, was ich erlebt habe. Ihr Lieben, ich habe Geschichten im Gefängnis, die mich selber wieder demütig machen und in den Schatten stellen, weil ich mit meinen Verletzungen sicherlich auch irgendwo sehr zu leiden und zu kämpfen hatte. Aber was ich manchmal höre und wo Menschen denn doch durch und mit Jesus, alleine geht's nicht, aber durch und mit Jesus vergeben können, das ist faszinierend. Ja? Ich habe gehört von einer jungen Frau im großen Frauengefängnis, Lucira. Wenn man die Gefängnissituation kennt und vielleicht habe ich irgendwann mal Gelegenheit, hier auch in dieser schönen Gemeinde über unseren Dienst ein bisschen zu berichten, die sind da eingepfercht, ja, die haben keinen Platz, die haben ein ganz karges Leben und eigentlich ist das Leben auch so, wie sie es kennen, mit anderen zusammen sein und immer Musik oder Tanz, sich was zu essen machen, arbeiten gehen, Kinder kriegen, alles vorbei. Und die hat der eigene Vater ins Gefängnis gebracht, weil er sie fälschlicherweise beschuldigt hat. Und die hat bei mir diesen Workshop Vergebung mitgemacht. Wir machen also immer eine ganze Woche das Thema, weil ich die Menschen auch dahin bringen möchte, dass sie erkennen, wie verletzt sie sind, dass sie dem Schmerz einen Namen geben und dass sie das auch ausdrücken. Ja, was die Uganda machen, die sind sehr, sehr gute Schauspieler. Die machen dann so ein kleines Drama, inszenieren sie und spielen das nach, was ihnen widerfahren ist. Oder ich habe sie angeleitet, einfach mal ein Bild zu malen. Da kamen nur zerbrochene Herzen raus. Es war also wirklich erstaunlich. Aber diese junge Frau, die sollte nun ihrem Vater vergeben. Der hat ihr das ganze Leben quasi genommen. Die ist lebenslänglich im Gefängnis. Und die hat dann unter Tränen erzählt nach diesem Workshop, dass es ihr jetzt möglich ist, ihrem Vater zu vergeben und dass sie das tut. Und alle anderen haben mitgeheult. Also es war ein wirklich bewegendes Ereignis. Was mich als Polizistin hier, als Kriminalbeamtin in Deutschland bewegt hat 2010, vielleicht kann sich die eine oder der andere noch daran erinnern, ist die Geschichte um Mirko Schlitter. Ja, die Familie Schlitter aus Gefrath in Nordrhein-Westfalen hat 4 Kinder, das sind Christen. Mirko, ihr Sohn, ich glaube der Erstgeborene, war zum Skateboard fahren und kommt abends nicht nach Hause. Und sie denken erst, er übernachtet bei einem Freund und werden nächsten Tag aufmerksam. Vermisstenanzeige, Fahndung, Großaufgebot in allen Medien. Nach 5 Monaten wird der Täter ermittelt durch sehr gute Ermittlungsarbeit. Das habe ich also echt meinen Hut vorgezogen. Und es ist einer von der Telekom, ein führender Mitarbeiter, der dem Kind quasi aufgelauert hat, es entführt hat, missbraucht und misshandelt und letztendlich getötet hat. Ein unvorstellbares Verbrechen, ja. Und der Täter war nicht in der Lage, vor Gericht dann irgendein Motiv wirklich klar anzugeben. Und die Eltern, Christen, die haben sich in den Prozess der Seelsorge und der Vergebung begeben. Die sind zu ihm nach ungefähr einem Jahr ins Gefängnis und haben ihm Vergebung zugesprochen. Das kann man normalerweise nicht. Vom Menschlichen her ist das unmöglich, wenn jemand dir dein Kind nimmt und dann auf diese Art und Weise, es geht gar nicht. Es ist irrational, ja. Aber was sie gemacht haben, sie haben einfach eine Entscheidung getroffen. Ja, und das ist das, was Gott will. Dass wir uns entscheiden zu vergeben. Er verspricht uns nicht, dass es sofort in unser Herz fällt. Er sagt nicht, dann bist du sofort frei von allem, ja. Aber er sagt, entscheide dich dazu. Vergib. Vergib. Ich helfe dir. Mit Jesus in uns. Er war am Kreuz, im größten Schmerz, gefoltert, entblößt, von allen umringt, die geschrien haben, kreuzige ihn. Und er war derjenige im Sterbeprozess, der gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und so bittet er uns auch zu vergeben. Das einfach als eine Entscheidung zu treffen. Und dann, wenn wir merken, der Schmerz kommt wieder, vielleicht das einfach wieder zu wiederholen und zu sagen, ich vergebe heute meinem Vater zum Beispiel oder ich vergebe meinem Mann oder meinem ehemaligen Mann, ja? Oder ich vergebe dem Täter, der mich missbraucht hat. Oder ich vergebe den Freund oder die Freundin, die mich verraten hat. Und dann den Namen auszusprechen und das loszulassen. Das sind die Schritte, die wir eigentlich gehen sollten. Glaubens- und Heilungsschritte. Wir brauchen nicht vorschnell zu vergeben. Und wir brauchen auch nicht zu erwarten, dass es sofort in unser Herz fällt. Aber was wir erleben werden, ist Freisetzung. Wir haben, glaube ich, noch diese Glaubens- und Heilungsschritte. Jermaine? Ja. Vertraue deinem Empfinden, erkenne bzw. bekenne, dass du verletzt wurdest. Das ist nämlich oft so, dass wir das so abhaken, ja. Und dann merken wir, oh meine Güte, ich hatte immer noch einen Groll auf den Lehrer, der damals im Religionsunterricht einen Schlüsselbund nach mir geworfen hat. Und dann weiß ich, aha, jetzt kann ich loslassen. Gib dem Ganzen einen Namen. Also wenn wir heute noch zusammen beten, der Heilige Geist in uns kann uns zeigen, wo noch Unvergebenheit ist. Weil diese Unvergebenheit, das muss man sich auch mal bildlich vorstellen, ist so, als wenn du, so eine Pipe hast, so ein Rohr hast, das blockiert ist. Ja, da kommt zwar noch was durch, aber der volle Segenstrom vom Herrn kommt erst, wenn das frei ist. Ja, so, der Heilige Geist kann dir das zeigen. Dann kannst du dem ganzen Schmerz einen Namen geben. Du kannst zum Beispiel auch einen Schuldbrief schreiben, das habe ich mal gemacht. Ne? Ich habe mal einen Schuldbrief geschrieben an unseren Vater, da war der aber schon tot. Ja? Und ich habe auch darüber gesprochen, ich kann das auch ausdrücken, wie ich das eben in den Workshops mache, dass dann jemand ein Bild malt und hat vielleicht so ein zerbrochenes Herz, weil irgendjemand, der ihn oder sie sehr enttäuscht hat, ihr das Herz gebrochen hat. Ja? Man kann es ausdrücken. Gib dem Ganzen einen Namen. Beschäftige dich damit. Ignoriere es nicht einfach. Tu es nicht ab. Es geht um dich. Oder was meine lieben Leute in Uganda machen, dass sie dann eben einfach Theater spielen und das nachspielen. Und dann triff deine Entscheidung. Sag, ja, ich will vergeben, ich will heute vergeben, ich will heute meinen Ex-Mann vergeben oder meiner Ex-Frau, ich will heute meinem Sohn vergeben, der sich nie bei mir meldet, der mich ablehnt, ich will heute. Es ist ein Gehorsamsschritt. Es ist wirklich ein Gehorsamsschritt, den Gott segnet. Dann sprich es aus im Gebet und benenne die Person oder die Person mit Namen. Heute vergebe ich meinem ehemaligen Mann Matthias. Zum Beispiel, ja? heute vergebe ich ihm. Ich vergebe ihm. Gott, ich vergebe ihm. Jesus, hörst du mich? Ich vergebe ihm von ganzem Herzen. Und dann tu etwas Symbolisches. Du kannst es loslassen. Du kannst so einen Schuldbrief zum Kreuz bringen. Das haben wir in diesen Workshops immer gemacht, ne? Die haben wir dann hinterher zerrissen. Oder wenn es möglich ist, wir haben es auch mal gemacht in einem Alpha-Kurs, die zu verbrennen, allerdings nicht in Uganda, weil wir dürfen kein Feuer ins Gefängnis mitbringen. Das ist ein bisschen schwierig. Also, lass es los. Und dann wirst du sehen, wie frei du wirst. Trage dein Groll nicht weiter mit dir herum. Wir haben den Groll. Don't carry your grudge. Das Bild. Trage dein Groll nicht weiter mit dir herum. Ja? Füttere ihn nicht. Pfleg ihn nicht. Es kostet unnötige Kraft. Das seht ihr ja, ne? So sehen die Leute auch manchmal aus, die so verbittert sind, ne? So, richtig angestrengt und verzerrt. Nein, trage deinen Groll nicht weiter mit dir herum. Es kostet dich deine unnötige Kraft. Es wird dein Widersacher, der dich auch immer wieder vielleicht verletzt, nicht beeindrucken, wenn du daran festhältst, sondern lass es los. Und wenn du das befolgst, wirst du sehen, dass du jemanden aus dem Gefängnis entlässt, aus dem Gefängnis der Unvergebenheit, und du wirst erstaunt feststellen, dass der oder die Gefangene du selbst warst. Amen. Und jetzt können wir natürlich noch drüber nachdenken, wie oft sollen wir vergeben oder was ist, wenn wir selbst um Vergebung bitten und jemand uns diese nicht zuspricht. Das ist ein weitergehender Workshop. Wir sollen so oft vergeben wie möglich, aber das heißt nicht, dass Menschen mit uns machen dürfen, was sie sollen. Ich habe damals meinem Mann den Ehebruch vergeben, auch ein zweites Mal, auch ein drittes Mal, und dann war aber Schluss. Da habe ich gesagt, ich vergebe dir, aber ich lebe nicht länger mit dir zusammen in einer Ehe. Ne? Und wenn wir selber Schuld auf uns geladen haben und wir gehen hin und sagen, oh bitte vergib mir, dass ich so aufbrausend war, ich weiß, ich habe einen furchtbar cholerischen Charakter und das tut mir so leid, dass ich dich verletzt habe. Du, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben, geh weg von meiner Haustür. Dann geh. Du bist nicht darauf angewiesen, dass andere dir die Vergebung zusprechen. Du bist darauf angewiesen, dass dein Schöpfer deinen gehorsamen Schritt sieht und dass er dir vergibt. Und Jesus vergibt dir jede Schuld. Amen. Lass uns mal beten und lass uns ruhig dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir erstmal für dein Opfer am Kreuz, dass du wirklich für jeden Einzelnen hier in diese Welt gekommen bist, um uns freizusetzen von Schuld und Sünde. Und danke auch, Herr, dass du uns hilfst, anderen zu vergeben, die uns wehgetan, die uns Unrecht getan haben, Herr. Und du weißt alles. Du kennst unsere Geschichte. Du hast alles gesehen. Du warst sogar drin in den Schmerz. Aber du hilfst uns auch, dass wir loslassen können. Und darum bete ich jetzt hier für meine Geschwister in dieser schönen Gemeinde, Herr, in dieser liebevollen Gemeinde, dass du uns zeigst durch deinen Heiligen Geist, wo vielleicht noch Unvergebenheit irgendwo hockt, sich versteckt, im Herzen nagt, dass du das aufzeigst durch deinen Heiligen Geist und dass du uns daran erinnerst, mit dir können wir loslassen und vergeben. Mit dir können wir wirklich beten und sagen, Herr, ich vergebe. Ich entscheide mich heute und vergebe allen, die mir Unrecht getan haben. Und danke nochmal, dass du uns wirklich freisetzt und dass dein Segen wirklich strömen soll in uns. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du willst, dass es uns wohlergeht. Danke, Vater. Wir preisen dich, Herr. Wir lieben dich und wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen.